ARD. SWR Kultur. Forum.
Wer hört die Signale, die Arbeiter und ihre Parteien? Mein Name ist Klaus Heinrich. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg im März haben lediglich 5% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Partei SPD oder noch weniger sogar Die Linke gewählt. Dafür aber 37% AfD. Bei der Bundestagswahl 2025 waren es sogar 38%. Warum ist das so? Ist die Arbeiterschaft rechts oder wählen Arbeiterinnen und Arbeiter Protest? Aber wogegen? Woher kommt diese Entfremdung zwischen Arbeiterschaft und den selbsternannten Arbeiterparteien SPD und auch Linke? Und was können diese besser machen? Darüber diskutiere ich in diesem SWR-Kulturforum mit Professor Dr. Christoph Butterwege, Politikwissenschaftler von der Universität Köln. Professor Dr. Gesine Schwan, ebenfalls Politikwissenschaftlerin und Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission. Und Dr. Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin. Die AfD hat ein Wirtschaftsprogramm, das Kleinverdiener benachteiligt und Wohlhabende fördert, etwa bei ihrem Steuerkonzept. Bei der Rente versprechen sie ein Niveau von abenteuerlichen 70%, aber die AfD wird von vielen sogenannten kleinen Leuten gewählt. Frau Schwan, wie kann man das erklären?
Also zum einen bin ich nicht ganz sicher, wie viel Prozent der Wählenden nach dem Programm sich entscheiden. Es gibt zwar jetzt diese Wahlomaten und sowas alles, aber es ist, glaube ich, immer noch nicht die Hauptgrundlage. Zweitens gibt es Untersuchungen, an die ich mich erinnere, dass gerade sozialdemokratische Männer, die, wenn sie enttäuscht sind von der Art, wie der Staat sie behandelt, dann rechts wählen. Und zwar, weil sie zum Teil vielleicht aus Protest, aber weil sie ein Verständnis von Sozialdemokratie haben, das da sagt, der Staat muss uns versorgen. Und da sie dann dazu noch, auch wenn ich keine Feministin bin, häufig etwas autoritärer angehaucht sind, geht es dann eben nach rechts. Also mich wundert das nicht, wenn sie nicht eine starke andere Bindung haben, dass sie dann die AfD wählen oder eine andere rechte Partei in einem anderen Land. Das heißt aber nicht, dass die SPD zum Beispiel, so wie würde ich sagen, wenig inspiriert reagieren darf, wie sie das im Moment tut, auf die Nachricht, dass etwa bei den Wahlen in Rheinland-Pfalz 71% der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen den Eindruck hatten und gesagt haben, sie fühlen sich von der SPD nicht vertreten. Das ist nochmal was anderes. Mhm. Und da, finde ich, müsste ganz anders reagiert werden.
Frau Weidenfeld, bei einer Infratest-Umfrage im Auftrag der ARD haben 61% der Befragten gesagt, sie seien für eine Anhebung der Erbschaftssteuer auf hohe Erbschaften. 61% insgesamt, aber nur 33% der AfD-Sympathisanten. Ähnlich beim Thema Vermögenssteuer. Nun sind nicht alle AfD-Wähler Arbeiter, aber doch ein großer Teil. Haben diese ernsthaft Angst davor, dass ihnen ihr abgespartes Häuschen im Erbfall genommen wird? Oder wie erklären Sie sich solche Zahlen?
Ich meine, das Erstaunliche bei Erbschaftssteuerdebatten ist ja immer, dass Menschen reagieren und Angst haben, genauso wie bei Rentendebatten auch, die nicht betroffen sind. Ich glaube aber, dass es hier um was anderes geht. Wir haben die SPD als traditionelle und klassische Arbeiterpartei, aber wir haben das Arbeitermilieu nicht mehr. Das ist irgendwann um die Jahrtausendwende endgültig verloren gegangen und die SPD hat sich danach zu einer Partei des öffentlichen Sektors entwickelt. Also Leute, die irgendwie mit dem öffentlichen Sektor zu tun haben, die dort arbeiten, die da beschäftigt sind, die in irgendeiner Form damit zu tun haben, haben dann die SPD gewählt. Und die klassische Verbindung zwischen Arbeiterschaft und SPD ist zerbrochen und sie ist dann vor allem dann zerbrochen, als Gerhard Schröder mit der Agenda 2010, die ich übrigens für total richtig halte, nur damit da kein Zweifel aufkommt, aber als Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 den Bruch mit den Gewerkschaften gewagt hat. Und in dem Moment, wo diese Einheit oder die Allianz zwischen Gewerkschaft und SPD zerbrochen ist, in einer Situation, in der das klassische Facharbeiter- oder Arbeitermilieu eben gar nicht mehr existierte, also auch orientierungslos war, in dem Moment ist dieser Bruch passiert, der ist bis heute nicht geheilt. Ich bin gar nicht mal so sicher, ob die Leute, die heute mit der AfD sympathisieren, sich das Programm angucken. Ich meine, es guckt sich ja auch kein Mensch das Programm der SPD an. Aber dennoch ist es so, dass der Eindruck, dass die AfD eine Millionärspartei wäre, sich jedenfalls in der Wählerschaft bisher nicht rumgesprochen hat.
Herr Butterwege, die Milieus sind zerfallen, hat Frau Weidenfeld gerade gesagt. Ist das auch Ihre Beobachtung? Gibt es keine Arbeiterschaft als gesellschaftliche Gruppe, als soziale Schicht mehr?
Sicherlich nicht in dem Sinne so des frühen Industriekapitalismus. Also es hat sich sicherlich insofern Veränderungen ergeben, als jetzt mehr Dienstleistungen im Vordergrund stehen und nicht mehr alleine die Industrieproduktion. Aber natürlich gibt es, wenn man jetzt den Begriff der Arbeiterklasse von Marx und Engels, wenn man den jetzt nicht so, sagen wir mal, eng auslegt, dann gibt es natürlich immer noch diejenigen, und die würde ich jetzt als Lohnabhängige bezeichnen, nicht so sehr als Arbeiterklasse, aber als eine Klasse schon von Menschen, die lohnabhängig tätig sind und die deswegen dem Kapital gegenüberstehen. Das sieht man jetzt, wenn Entlassungen zum Beispiel anstehen, dann entscheiden Einzelne, manchmal sogar Milliardäre, über das Schicksal von Hunderttausenden von Menschen und von Familien. Und dieser Klassengegensatz, der besteht natürlich weiterhin fort, auch wenn die Industriearbeiterschaft als so klassisches Proletariat in dem Sinne vielleicht nicht mehr existiert oder zumindest weniger, als das zu Zeiten von Marx und Engels der Fall war.
Bei den Umfragen ist die Angabe Arbeiter eine Selbstauskunft. Also die Leute definieren sich selber als Arbeiter, Angestellter oder was auch immer. Wer ist denn genau gemeint, soziologischer gesprochen, Frau Schwan? Wer ist damit gemeint? Der traditionelle Industriearbeiter, den es durch Maschinisierung und Automatisierung immer weniger gibt. Und wenn es ihn noch gibt, häufig in der wohlhabenden Variante, etwa in der Autoindustrie, wen muss man denn aus Ihrer Sicht zur Arbeiterschaft im weiteren Sinne auch dazu zählen? Etwa die prekär Beschäftigten in der Dienstleistungsbranche, Ungelernte, Angelernte, wer gehört dazu, wer nicht?
Also ich glaube nicht, dass es darauf eine präzise Antwort gibt, die nicht nur einen objektiven Status beschreibt, sondern auch noch die subjektive Haltung dazu. Das ist ein Punkt, den wir zurzeit in der Diskussion der SPD über das neue Grundsatzprogramm heftig diskutieren, weil natürlich immer die Tendenz besteht, wir müssen sozusagen zurück zum alten Kern. Das sagen uns übrigens vor allen Dingen oft mit Inbrunst konservative Kommentatoren, die uns wahrscheinlich nie wählen würden. Ich glaube, man kann das gar nicht objektiv bestimmen. Meine Tochter ist zum Beispiel Altenpflegerin. Sie arbeitet in einem privaten Unternehmen einer europäischen Gesellschaft, die richtig klassisch kapitalistisch und sehr unappetitlich arbeitet. Da leitet sie als stellvertretende Pflegeleiterin in einer psychiatrischen Klinik eben die Pflegekräfte. So, die ist, selbst wenn man das nimmt, Herr Butterwege, dass die ausgesetzt sind einer kapitalistischen Willkür oder sogar wie bei Elon Musk einfach entlässt, was ja die AfD-Anhänger überhaupt nicht stört, denn Elon Musk macht ja Reklame für die AfD. Selbst wenn man das nehme, ist sie, glaube ich, nicht in ihrer Wahlverhalten oder Status so sehr abhängig. Und die SPD hat ja schon in 1959 in Godesberg als Folgerung daraus, dass die Soziologie eine andere war, als sie bei Gründung der Partei war, versucht, sich als Volkspartei, als linke Volkspartei zu begründen. Wir kommen in der sowohl Grundwertekommission als auch in den Kommissionen zum Grundsatzprogramm dazu, dass es eigentlich drei Facetten sind. Einmal eben diese linke Volkspartei, zum zweiten die Partei der Sozialdemokratie und zum dritten die Partei der Arbeit, aber der Arbeit und nicht der Arbeiter. Das ist immer noch nicht befriedigend. Wir kombinieren das mit den Grundwerten, dass überall, wo Defizite und Probleme bestehen, eigentlich eine sozialdemokratische Politik darauf achten muss, dass die Arbeitssituation zum Beispiel den Werten der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität entsprechen muss in den 60er, 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Herr Butterwege, Sie werden sich auch daran erinnern. Da ging es um die Humanisierung der Arbeit. Da ging es darum, dass mehr Selbstbestimmung im Arbeitsprozess da sein muss, dass es gerecht zugehen musste und so weiter. Und über diese normative Definition, glaube ich, kann man auch nach wie vor die Arbeit, die Lohnarbeit, die abhängige Arbeit erreichen und auch politisch mit Programmen versehen. Aber ob man das soziologisch tun kann, da bin ich im Zweifel. Abgesehen davon, dass der soziale Status ja wirklich nie direkt zu einer politischen Meinung führt.
Ja, ich stimme da völlig zu. Aber ich bin der Meinung, dass die SPD vielleicht in den programmatischen Leitlinien, erst recht, wenn ihre Kommission und sie als diejenige, die das dort mit als Leiterin bestimmt, die gibt entsprechende Kategorien und auch programmatische Vorgaben vor. Aber in der praktischen Politik, also in der Regierungspraxis der SPD, spiegelt sich das so wenig wider. Und ich glaube, aus diesem Konflikt oder diesem Bruch, da ergeben sich dann natürlich Glaubwürdigkeitslücken der SPD, die zum Teil natürlich nicht eins zu eins, aber dazu führen, dass sich Menschen enttäuscht zurückziehen, sei es, dass sie nicht mehr wählen gehen oder sei es, dass sie dann auch vielleicht, Protest finde ich übrigens den falschen Begriff dafür, aus Enttäuschung, Protest ist etwas, richtet sich immer aus meinem Verständnis nach oben. Also da kann ich, sagen wir mal, Elon Musk kann ich gegen irgendwas protestieren, was Donald Trump befiehlt,
der
sondern
nicht.
Aber diejenigen, die zum Beispiel bei Tesla arbeiten, die können protestieren dagegen, dass sie meinetwegen zu schlecht behandelt werden oder kein Tarifvertrag abgeschlossen wird. Das ist Protest von unten nach oben. Aber Enttäuschung gibt es natürlich bei vielen Menschen über die Regierungspraxis der SPD. Und die Jana Hensel hat ja jetzt in ihrem Buch über die Ostdeutschland-Entwicklung deutlich gemacht, dass eben gar nicht die sogenannte Flüchtlingswelle 2015, 2016, sondern schon Hartz IV und die Agenda 2010 hat eben Frau Weidenfeld auch aus einer anderen Position als meiner ähnlich gesehen, dass da die Enttäuschung sehr groß war und man das zu Recht das Gefühl hatte, die SPD macht jetzt plötzlich eine Politik, die sich mit Hartz IV eigentlich gegen lohnabhängige Menschen richtet, weil mit Hartz IV ist natürlich ein Sozialsystem geschaffen worden und an die Stelle des bisherigen getreten, die für abhängig Beschäftigte bedeutete, unter dem Damoklesschwert von Hartz IV auch schlechtere Arbeitsbedingungen und niedrigere Löhne zu akzeptieren. Es ist ein breiter Niedriglohnsektor entstanden. Und da schreibt man natürlich der SPD als damaliger führender Regierungspartei unter Gerhard Schröder auch zu.
Weil das, glaube ich, Herr Butterbecker, heute gar nicht der Hauptpunkt ist, für abhängig Beschäftigte nicht die SPD zu wählen, sondern das, was Frau Schwan beschreibt als Diskussion in der Grundsatzdiskussion, wird ja bei früheren SPD-Wählern wahrgenommen, als wenn ihr das mal machen würdet, dann würde ich euch vielleicht auch wählen. Aber ihr kümmert euch ja nicht mehr um diejenigen, die Geld verdienen, die arbeiten, die vielleicht auch zu wenig verdienen, um davon anständig leben zu können, sondern ihr kümmert euch um die Ansprüche gegen die Ansprüche an die Allgemeinheit formulieren. Ihr kümmert euch um die Transferempfänger. Ihr kümmert euch eigentlich nicht mehr darum, dass derjenige, der arbeitet, mehr haben soll als derjenige oder diejenige, die es nicht tut.
Frau Weidenfeld, das ist doch ein Mythos.
Kernvorwurf. Dazu würde ich gerne was sagen. Das ist wirklich eine öffentliche eine Kampagne, deren Interessenten ich verstehe, nachvollziehen kann, aber die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann sonst. Erstens sind es nur ein paar. Zweitens ist der Mindestlohn keine Frage der Transferempfänger. Drittens gibt es auch eine ganze Reihe von anderen Versuchen. Und die Sache mit dem Bürgergeld war ganz lange das Ziel der SPD, weil sie gerade zum Teil Hartz IV wieder gut machen wollte und die Degradierung. Herr Butterbecke, ich teile Ihre Kritik an Gerhard Schröders Agenda und ich, also nicht die ganze, aber das, was Hartz IV angeht. Und ich glaube auch, dass die Renaissance, die wir jetzt erleben, dass so ein bisschen die SPD hinein wieder der Mythos entsteht, sie war zwar hart, die Maßnahme von Schröder, die hat aber wirtschaftspolitisch geholfen, das stimmt gar nicht.
Das lag richtig.
Nicht an Hartz IV, sondern es lag daran, dass wir ein anderes Sozialpartnerverhältnis haben in Deutschland und dass unsere deutschen Unternehmen damals nicht so schnell entlassen haben wie andere europäische und wir dann, als die Nachfolger aus dem Ausland kamen, wieder ganz schnell weitermachen können.
Richtig.
Also dieser Mythos mit der Renaissance auf einer Art Neoliberalismus, die wir auch im Moment erleben, die treiben das da voran. Also dass die Sozialdemokraten sich in erster Linie darüber ärgern, dass man sich nur um die Transferempfänger bemüht, zu denen sie auch immer gehören können, wie sie das, die Situation beschrieben haben. Das halte ich wirklich für eine Propaganda von der anderen politischen Seite.
Dieser Mythos, die SPD sei eine Bürgergeldpartei. Die SPD hat das Bürgergeld wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Und Frau Schwan hat es gerade, finde ich, richtig dargestellt. Aber die SPD hat es leider nicht so richtig dargestellt. Sie hätte natürlich argumentieren müssen, das Bürgergeld ist doch etwas, was wir tun für die abhängig Beschäftigten, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Jeder normale Arbeitnehmer und jede normale Arbeitnehmerin ist nur eine schwere Krankheit oder eine Kündigung vom Bürgergeld und demnächst vom Grundsicherungsgeld entfernt, also von einer Transferleistung. Es gibt diese Kluft nicht interessenmäßig zwischen Transferleistungsbeziehenden einerseits und Arbeitenden andererseits, sondern wenn die SPD diesen Vorwurf annimmt.
Sie müssen
nicht
mich davon überzeugen, potenzielle SPD-Wähler davon überzeugen.
Ja, und ich werfe es gerade der SPD-Führung
Wählermarkt
vor,
bewirkt.
Dass sie
und
diese richtige sie Erkenntnis völlig von Frau Schwan dargestellt, dass sie diese richtige Erkenntnis nicht umgesetzt hat, indem sie das Bürgergeld verteidigt hat und gesagt hat, wir machen das für euch, für alle diejenigen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind. Und es gibt diese Kluft nicht. Es gibt zwar eine Kluft zwischen Kapital und Arbeit, aber es gibt keine Kluft zwischen Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil das nämlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, die dann eben zum Beispiel durch Kündigung oder schwere Krankheit in eine solche Transferleistung hineingefallen sind. Und dasselbe gilt übrigens auch für die Renten. Auch die Rentnerinnen und Rentner sind doch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nur dass sie eben über 65 oder über 67 Jahre alt sind. Und auch da gibt es diese Kluft nicht. Also es wird doch ständig gespalten in der Gesellschaft, um diesen Gegensatz von oben und unten nicht akzeptieren zu müssen oder erkenntnismäßig den Menschen nahebringen zu müssen. Deswegen wird zum Beispiel zwischen innen und außen ein Gegensatz zu den Geflüchteten dargestellt und so getan, als wären diejenigen, denen die Arbeitern den Lohn nehmen.
Ich wollte das ja auch gar nicht als große Diskussion von oben und unten und oben gegen unten und außen gegen innen führen, sondern ich habe einfach nur versucht, die momentane Diskussion, die wahrgenommen oder die wahrnehmbar ist bei abhängig Beschäftigten, wenn es um die Frage geht, was ist eigentlich fair und was ist nicht fair? Ist es fair, dass jemand mit einem der ein Leben lang arbeitet, der ein Leben lang Erwerbseinkommen hat, in der Rente am Ende ähnlich gestellt ist wie jemand, der es nicht getan hat und der Grundrentner ist. Ist es fair, wenn eine Person, die bisher familienmitversichert ist, künftig nicht mehr mitversichert sein soll, während auf der anderen Seite die Gesamtheit der Krankenversicherten, der gesetzlich Krankenversicherten, finanzieren die Krankenversicherung der Bürgergeldempfänger. Und da kann man jetzt immer sagen, das ist irgendwie AfD-Sprech und da wird polarisiert gegen die Wirklichkeit. Aber die Wirklichkeit ist leider ein bisschen anders, als Sie sie darstellen und als sie erscheint. Ich bin ja auch bereit, das alles hinzunehmen. Ich würde nur sagen, dass Menschen, die wenig Geld haben oder die ein großes Gefühl haben für das, was sie leisten und auch ein großes Gerechtigkeitsbedürfnis haben, dass die allergisch sind, wenn sie das Gefühl haben, hier wird bei mir etwas weggenommen und bei anderen aber nicht oder andere bekommen dafür Leistungen, auf die ich keinen Anspruch mehr habe, dass diese Leute sensibel sind und vielleicht dann eben sagen, die Partei, die mir das im Moment entgegenbringt als Vorschlag, die wähle ich nicht mehr. Das kann ich doch gut verstehen. Also unabhängig davon, ob die am Ende eine Partei wählen, die ich nicht gut finde.
Frau Schwan.
Dann würde ich jetzt gerne auf Sie antworten, liebe Frau Weidenfeld. Denn ich glaube wirklich nicht, dass das dieses primitive Neidempfinden ein originäres Empfinden der bisherigen SPD-Wähler ist, sondern das sind Interpretationen, die in bestimmten Medien ganz gezielt hervorgehoben werden. Es wird der Neid, das hat der Herr Butterwege schon gesagt, zwischen dem, was die
Ich nenne es Sozialneid nach unten.
Das wird immerfort betrieben. Denn ich glaube wirklich nicht, dass, wenn es so wäre, dann würde ja die auch darauf achten, ob denn die AfD, die sie dann wählen, das anders macht. Die AfD macht aber was ganz anderes. Sie hetzt auch. und sie weckt Neiddebatten. Und es ist immer so, dass Menschen, die den Eindruck haben, sie sind gekränkt und sind zu kurz gekommen. Und diese Kränkung ist gerade in Ostdeutschland ja noch viel älter her, seit den 90er Jahren und Anfang des 21. Jahrhunderts, dass die dann schnell gucken, wer hat es denn eigentlich besser. Aber worin ich ganz zustimme, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ist der Mangel der an der Spitze stehenden Sozialdemokraten, die vor allen Dingen von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, offensiv zu diskutieren und zu begründen. Man hat immer das Gefühl, sie werden irgendwie auf irgendeinem falschen Fuß erwischt und sagen lieber nichts dazu. In der jetzigen Koalition ist das auch so. Das ist natürlich befördert worden dadurch, dass nach Schröder, und er hat nun auch noch diese unglückliche Agenda 2010 gemacht, aber nach Schröder die SPD immer Juniorpartner war. Also nie zwar für alles verantwortlich gemacht wurde, aber nie wirklich bestimmen können.
Hatten wir nicht einen Bundeskanzler namens Olaf Scholz?
Der hatte aber die FDP als Bremser.
Also das war jedenfalls keine Koalition, wo wirklich die SPD größerer Partner, wie jetzt das bei Merz wäre, bestimmen konnte. Bei diesem Triangel, richtig, es war eine relative Mehrheit, aber es war doch nur eine kleine Mehrheit gegenüber den anderen. Nein, also ich glaube schon, dass für die verantwortlich gemacht zu werden und dann nicht wirklich zu bestimmen, ein Nachteil wäre. Aber es fehlte die ganze Zeit eine offensive Vision und dann auch ein Begründungszusammenhang für die Schritte, die die SPD gemacht hat. Das fehlt auch heute und das kritisiere ich sehr. Ich glaube nicht, dass es einzelne Schritte, selbst wenn der Mindestlohn erhöht wird oder dies, einzelne Transaktionsschritte sozusagen sind, Angebote, die man macht, die dann dazu führen, okay, die bietet das, dann wähle ich sie. Das ist eine falsche Wahlanalyse, die stammt aus dieser ganzen eher ökonomischen Interpretation von Wahlen und die halte ich für falsch. Und wenn, solange wie die SPD und die in der Öffentlichkeit vor allen Dingen erkennbar sind, und das immer, sind immer nur wenige, solange sie ihre Politik nicht offensiv begründen können und noch dazu attraktiv machen können als etwas, was besser ist als die anderen Angebote, und zwar in der Gesamtheit, in der Vision, wie wir leben, wie wir Verkehr machen, wie wir öffentliche Gesundheitssysteme machen, solange sie das nicht offensiv im Zusammenhang tut, wird sie weiter bergab gehen. Davon bin ich überzeugt.
Ich sehe das ganz ähnlich, und zwar von außen jetzt, dass nämlich die SPD und insbesondere meine ich natürlich jetzt die Führung unter Lars Klingbeil doch eher immer wieder die Interessen der Wirtschaft betont. Also Lars Klingbeil zum Beispiel, in kaum einem Interview erlebe ich ihn, dass er nicht als erstes sagt, der Wirtschaftsstandort Deutschland muss gestärkt werden. Da muss doch keiner SPD wählen, sondern das ist doch eine Position, da kann man die FDP oder die CDU/CSU wählen. Und wenn so deutlich diese Interessen im Vordergrund stehen und die Entscheidung eine Grundsatzrede von Lars Klingbeil dann auch noch bei der Bertelsmann Stiftung gehalten wird. Friedrich Merz hält seine Reden vor dem Bankenverband, kündigt da eine Kürzung oder zumindest einen Umbau der Rente so an, genauso wie er das auch bei der Deutschen Börse AG getan hat am Jahresanfang. Also bei denjenigen, die davon profitieren, wenn man die Rente finanzialisiert und privatisiert. Also da merkt man doch deutlich, wessen Interessen da vertreten werden. Da müsste die SPD viel offensiver dagegen die Interessen der großen Mehrheit der Bevölkerung setzen und das auch, wie Frau Schwan richtig sagt, erklären und auch eine Vision haben, wie es anders sein könnte. Also die soziale Gerechtigkeit, Frau Weidenfeld, sehe ich zum Beispiel nicht dadurch gefährdet, dass der Transferleistungsbeziehende, da sind über 500.000 alleinerziehende Mütter im Bürgergeld, da sind auch über 800.000 Menschen, die arbeiten, die haben aber einen so geringen Lohn, die würde ich übrigens zur Arbeiterschaft nun wirklich zählen, einen so geringen Lohn, dass sie von dem nicht leben können, sondern ergänzend, wie es dann heißt, als sogenannte Aufstockerinnen und Aufstocker, das Bürgergeld in Anspruch nehmen. Und wenn das so ist, dann ist doch ganz klar, dass es völlig falsch ist, wenn so ein Gegensatz aufgemacht wird. Auf der einen Seite liegen Menschen auf der faulen Haut und auf der anderen Seite ist die hart arbeitende Mitte, wie dann immer gesagt wird. Und da unterscheiden sich leider dann in der öffentlichen Wahrnehmung, finde ich, was die Parteispitzen angeht, die Union und die SPD viel zu wenig. Die SPD müsste offensiver werden an dieser Stelle.
Wer hört die Signale, die Arbeiter und ihre Parteien, so heißt unser SWR-Forum. Heute darüber diskutieren wir und wir haben jetzt viel gehört über die Einschätzung, was ist von der Agenda 2010 zu halten gewesen, was ist so ein Bruchpunkt in der Entwicklung der SPD und in ihrem Bezug zur Arbeiter, schafft, die sie ja traditionell hat. Der nächste Punkt, der Streit um das Bürgergeld, bekommen Leute, die nicht arbeiten, zu viel Geld, ist der Lohnabstand richtig oder falsch? Das wird diskutiert in dieser Runde. Und das sind alles so drei Punkte, Frau Weidenfeld, so Bruchpunkte, bei denen die SPD immer hinterher verliert. Das muss ja vielleicht von der Sache nicht unbedingt her sein, aber ist es letztlich eine Frage des Stils oder des Fehlens als Zugriffs auf die Arbeiterschaft selbst, dass man gar nicht mehr mit diesen Leuten in den Dialog kommt, die die Sache für die SPD so schwierig macht?
Ich glaube, es ist nicht nur eine Frage des Stils. Ich glaube, dass wir ganz klar sehen, das hatte ich ja schon am Anfang gesagt, das klassische Kernklientel der SPD, das waren die Leute, die am 1. Mai auf die Straße gegangen sind, die demonstriert haben. Davon gibt es nicht mehr viele oder nur noch ganz wenige. Ich würde aber gerne auch noch mal einen zweiten Punkt aufmachen, der, glaube ich, noch viel stärker auch sagt oder fragt, warum ist die SPD heute eine Partei so, wie sie sie ist? Und wenn man sich anschaut, dass von der SPD, also von der jetzigen Bundestagsfraktion, von den Spitzenleuten, die Herr Butterwegge gerade ja so kritisiert hat, wenn man sich anschaut, wie viele von denen sind denn Arbeiter oder waren mal Arbeiter, wie viele von denen sind direkt im Wahlkreis gewählt worden und dann ins Parlament gekommen. Das heißt, die SPD selber in sich wird eben auch immer stärker eine Funktionärspartei, eine Berufspolitiker, eine Akademikerpartei, eine Partei eben, wie ich schon gesagt habe, des öffentlichen Sektors. Da trinkt man kein Bier mehr, sondern da trinkt man Wein. Da ist man Akademiker und nicht mehr Arbeiter. Da redet man auch anders. Da haben Sie ja total recht, wenn man Herrn Klingbeil hört, dann könnte man eben auch sagen, der redet gar nicht so viel anders wie Herr Wadefuhl oder wie ein Minister aus der CDU-Riege oder der CSU-Riege. Und weil das so ist und die SPD sich nicht mehr unterscheidet, dann nimmt man doch lieber die wirklich klare Positionen haben und weniger bei denen man sich nicht wiedererkennt als Wähler.
Ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung mit Öffentlichkeit. Und ich glaube überhaupt nicht, dass es daran liegt, ob man gerne Wein trinkt oder welche Sprache man spricht, ob die Arbeitnehmer einen wählen oder nicht oder ob sie zuhören und ob sie es überzeugend finden. Es ist die Frage, ob Übereinstimmung ist zwischen Sagen und Handeln und ob man auf die Probleme eingeht. Ich habe mir nie Mühe gegeben, ich bin nämlich keine Arbeiterin gewesen und auch meine Eltern waren keine Arbeiter. Meine Mutter war Fürsorgerin, hatte kein Abitur. Ich weiß nicht, wo sie sie einkategorisieren wollen. Aber die war SPD-Wählerin, beziehungsweise früher GVP-Wählerin, so wie Eppler und all die dann später in die SPD gekommen sind. Aber so wie Sie die SPD-Mitglieder jetzt beschreiben, glaube ich, treffen Sie sie nicht. Ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung über Ihre Biografie, aber ob Sie dieses Milieu sehr genau kennen. Es ist mir interessant gewesen, dass die Stadt Offenbach, die ja die sehr durch schwierige soziale Zeiten gegangen ist, gerade in den Arbeitervierteln, dass die bei den letzten Kommunalwahlen genau 3% AfD hatten. 3%. Sie hatte bei den nationalen Wahlen aber offenbar 20% AfD. Das ist doch interessant. Das heißt, da das, was man auf einer Kommune
glaubwürdige Kandidaten hat, SPD, die auch die Lebenswirklichkeit derjenigen widerspiegeln oder verstehen oder repräsentieren, die sie wählen sollen. Und das war eigentlich alles, worauf ich hinweisen wollte, dass die SPD eben auf Bundesebene nicht mehr tut.
Aber ja, ich finde auch
nicht einfach repräsentieren, sondern der Bürgermeister, der ist, glaube ich, auch kein Arbeiter. Aber er versteht es, sowohl die offene Kultur als auch die Ansiedlung von Industrie zusammen hinzukriegen. Und die kümmern sich darum. Sie haben sich zwischen den Legislaturperioden um die Arbeiterbezirke oder die Arbeitnehmerbezirke, die in Brüchen waren und die dann inzwischen ja auch migrantisch werden und sowas alles, gekümmert und waren da. Das ist der Unterschied. Ich glaube, wenn Sie jetzt einfach diesen sozialen Habitus der SPD-Leute ansprechen, dann greifen Sie zu kurz.
Also
ich habe viel Erfahrung damit. Ich finde nicht, dass man aneckt, wenn man eine Sprache spricht, die man selbst als Professorin spricht.
Also ich finde auch, jetzt auch als Professor vielleicht, dass es nicht so sehr darauf ankommt, ob man eine akademische Bildung hat, sondern diejenigen, die aus der 68er-Zeit in der SPD zum Beispiel als Jusos tätig waren, die haben ja durchaus eine andere politische Position meistenteils bezogen als die, die jetzt eher so in die wirtschaftsliberale Richtung geht, wie das bei Lars Klingbeil der Fall ist. Also ich habe schon schon vor langer, langer Zeit versucht, diesen Zulauf zum Rechtspopulismus und Rechtsextremismus zu erklären mit dem Begriff des Standortnationalismus. Und das heißt, dass diese wirtschaftsliberale Position, der Wirtschaftsstandort muss im Vordergrund stehen. Und wenn es dem gut geht, sagt zum Beispiel Markus Söder, gerecht ist, was dem Wirtschaftsstandort dient. Nicht mehr den Menschen, den Arbeitenden erst recht nicht. Und genau da ist der Bruchpunkt. Und Frau Weidenfeld, ich glaube, dass Sie viel in Klischees argumentieren. Also kommen Sie mal nach Köln jetzt am 1. Mai, wo ich jedes Jahr zum 1. Mai natürlich zur Demonstration gehe. Und Sie werden sehen, da sind erstens nicht wenige, da sind zweitens nicht lauter Akademiker, Professoren und Leute der SPD aus dem öffentlichen Dienst, sondern da sind Arbeiterinnen und Arbeiter und da sind genauso gut Angestellte. Dieser Gegensatz oder diese Unterscheidung fällt ja immer mehr weg und ist zu Recht auch weggefallen. Aber es sind doch Menschen,
der 1. Mai,
die gemeinsame
Herr Butterbecke, da sind
Interessen
wir uns schon
haben.
Einig, keine Veranstaltung
ja,
der
haben
SPD
eben
ist,
gesagt,
sondern eine Veranstaltung
da, aber
der
eben gesagt, ja, aber Sie haben eben gesagt, da geht doch keiner mehr hin und dieses Milieu zerfällt und das gibt es gar nicht mehr. Natürlich sind da die Fortarbeiter vertreten, genauso wie da eben Verkäuferinnen und auch eben Akademikerinnen und Akademiker vertreten sind. Und das ist auch gut so. Die haben nämlich gemeinsam das Interesse, zum Beispiel an hohen Löhnen, an Arbeitssicherheit, an Tarifvertragsbindung, die immer mehr wegfällt, ganz besonders in Ostdeutschland. Das sind gemeinsame Interessen. Auch daran, dass sie zum Beispiel Freizeit haben und nicht gezwungen werden, Work-Life-Balance anzustreben und zu wenig zu arbeiten. Also dieser Gegensatz im Koalitionsvertrag zwischen den Faulen und den Fleißigen oder Leistungsträgern und Leistungsbeziehern, das ist ein Versuch, einen Spaltpilz in natürlich sowohl die Gewerkschaftsbewegung als auch in die SPD hineinzutragen. Und ich leide darunter als Nicht-Sozialdemokrat, aber als jemand, der 2005 ausgetreten ist wegen Hartz IV und der Agenda 2010. Ich leide regelrecht darunter, unter diesem Niedergang der SPD, weil die SPD eigentlich gerade als Regierungspartei doch diejenige ist, die nötig ist, damit solche Interessen von eher Schwächeren in der Gesellschaft ohne großen Kapitalbesitz, dass die aber auch in Regierungsverantwortung vertreten werden.
Aber wählen nicht Arbeitnehmer und Arbeitnehmer oder haben Sie nicht das besondere Interesse daran, dass dieser Wirtschaftsstandort Deutschland sehr wohl boomt, damit Sie davon profitieren können? Ist vielleicht der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit, den Sie gerade eingebracht haben, Herr Butterwege, vor geraumer Zeit, vielleicht gar nicht das Entscheidende im Bewusstsein der Arbeitnehmer, die einfach ein Interesse daran haben, dass der Laden brummt und sie einen sicheren Job haben?
Ja.
Vielleicht ist das
die
gar kein Gegensatz.
Die Frage ist aber, ob der Laden brummt und der Wirtschaftsstandort gut ist, wenn man vor allen Dingen bei den Arbeitnehmern kürzt. Das ist die ganze Frage.
Ja.
Denn man könnte ja auch sich fragen, woher kommt es? Durch Produktivität, durch Innovation, durch Umsetzung von Innovation. Es gibt doch viele andere Gründe als nur die Lohnkosten, die dazu führen, dass es ein guter Wirtschaftsstandort ist. Und gerade neulich habe ich in der nicht gerade linksradikalen FAZ gelesen, und das tue ich jeden Tag, wie wenig deutsche Unternehmer risikobereit sind bei ihren Investitionen, wie wenig sie wirklich überlegen, dass sie, wenn sie gar nicht investieren und dann nur sagen, soll doch meine Mutter frieren, wenn ich keine Handschuhe anziehe und nicht sagen, in Deutschland nicht sagen, ich gehe auch ran, ich gehe auch ins Risiko und will diesen Wirtschaftsstandort nach vorne bringen. Wissen Sie, dieses Wirtschaftsstandort-Rhetorik, wie überhaupt sehr vieles in der öffentlichen Debatte, lebt davon, dass es verschwommen ist und dass es so irgendwelche
Gefühle
am besten noch moralisierende.
Frau Weinfeld.
Da muss man doch mal ganz einfach nur in die Statistiken gucken. Und dann sieht man, dass in verschiedenen Branchen, eben vor allem den energieintensiven Branchen, in Deutschland im Moment nicht mal mehr die Abschreibungen investiert werden. Und das heißt, der Standort wird still und heimlich und ganz, ganz unspektakulär, der wird tatsächlich abgewählt. Das ist nicht nur Rhetorik und das ist nicht nur Quatsch.
Das ist nicht Rhetorik,
und ich glaube schon, dass es stimmt, dass Arbeitnehmer und Beschäftigte ein sehr gutes Gefühl dafür haben, dass man Wirtschaftswachstum braucht, um sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze haben zu können. Und vielleicht auch das, was der SPD abhanden ist, dieses Gefühl oder dieses Selbstverständnis, eine Partei des Fortschritts und des Wachstums zu sein.
Also ich halte dieses neoliberale Konzept, so sehr die Konkurrenzstärke des eigenen Wirtschaftsstandorts in den Vordergrund der Politik zu rücken, für fatal. Weil dieses Konzept, ein neoliberales Konzept, bedeutet ja, dass man durch das Niederringen eines anderen Wirtschaftsstandorts, durch dessen Schwächung, Kann man eigene Stärke gewinnen und kann man sozusagen meinetwegen den Wohlstand sichern? Das ist doch, statt zu kooperieren, ist es der Versuch, andere niederzuringen und den eigenen Wirtschaftsstandort zu stärken. Das ist für mich ein völlig falsches. Ach, Frau Weidenfeld, das ist genauso wie bei der Abschreckungslogik. Natürlich, wie bei der Abschreckungslogik auch. Wenn ich die eigene Sicherheit dadurch erhöhe, dass ich hochrüste, wie das gegenwärtig ja auch diese Bundesregierung macht, dann habe ich natürlich auf der anderen Seite einen potenziellen Gegner, der auch immer als Feindbild dargestellt wird und meistens sogar auf eine Person reduziert wird, der dann auch rüstet, weil er natürlich die Sorge hat, dass da ein Krieg auf ihn zukommt. Und so schaukelt man sich gegenseitig hoch und so ist das in dieser Standortlogik auch.
Aber so ist es, die müssen wir überwinden.
Was wir brauchen, ist, an den Menschen uns zu orientieren und nicht an den Märkten. Das ist allerdings etwas, zum Beispiel in der von mir schon zitierten Bertelsmann-Rede von Lars Klingbeil, fordert er Standortpatriotismus. Das ist doch ein Konzept, was im Grunde also gar nicht dazu führt, dass man soziale Aspekte noch in den Vordergrund rückt, sondern nach dem Motto, wenn die Unternehmer kaum noch Steuern zahlen oder möglichst noch Geld bekommen, wenn sie investieren und etwas unternehmen, obwohl der Name Unternehmer ja eigentlich bedeuten sollte, dass sie wirklich etwas unternehmen von sich aus. Wenn wir das machen, dann kann der Wirtschaftsstandort erstarken und dann kommen wir zu Wohlstand. Das bedeutet natürlich aber es anderen wegzunehmen. Nämlich denjenigen, die nicht in dieser Position sind, Unternehmen oder Kapitaleigentum zu besitzen.
Frau Schwan.
Sie unterstellen, dass Wachstum nur auf diese Weise herzustellen ist. Gucken Sie sich Herrn Sanchez an. Der bringt das Wachstum ganz anders zustande, und zwar ein erhebliches, indem er zum Beispiel über 400.000 Migranten legalisiert und die Arbeitskräfte auf diese Weise hat. Und das ist ein enger Zusammenhang, der auch durchaus von bürgerlichen Ökonomen gesehen wird, diese Einseitigkeit, dass Wachstum nur dann zustande kommt, wenn man die Einkommen der Arbeiterschaft oder der Arbeitnehmer möglichst klein hält und dafür dann, dass den Profit groß fällt und dass der davon ausgeht, dass das dann auch immer fruchtbar investiert wird von Unternehmen und nicht in anderes Finanzkapital überführt wird. Das finde ich wirklich irgendwie sehr wirklichkeitsfremd.
Aber da kämpfen Sie doch jetzt gegen die Falsche, Frau Schwan. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe doch nur gesagt, die SPD war mal eine Partei des Fortschritts und des Wachstums. Und das ist sie heute nicht mehr. Und wenn Frau Baas sich hinstellen würde und sagen würde, morgen wollen wir die Legalisierung aller illegalen Migranten in Deutschland, ich würde sie sogar unterstützen. Ich glaube nur nicht, dass ihr das bei der SPD helfen würde.
Ja.
Das würde in den Medien vor allem nicht helfen.
Nein, auch den Medien, aber die SPD ist nicht bereit dazu. Das ist das Schlimme im Unterschied zu Sanchez. Also ich bin ja wirklich nicht...
Aber dann sind wir uns doch einig, dass die SPD im Moment keine Wachstumspartei ist, sondern eine Partei, die verteilt, aber die nicht wächst.
Nein, sie ist für Wachstum, aber sie adaptiert sich an einen Diskurs, der eher von Neoliberalen immer wieder unterstrichen wird, weil sie sich so hat treiben lassen, dass ihre Migrationspolitik, die zwar von einem CSU-Innenminister gemacht wird, aber die ausgesprochen feindlich ist und den ganzen Feindlichkeitsdiskurs der AfD unterstützt und immer mehr AfD bringt und sie nicht runterbringt, weil sie das mitmacht. Und weil sie ab und zu bei den Abgeordneten der Fraktion dann sagt, nein, das geht nicht, aber die an der Spitze stehen, machen das mit und arbeiten nicht dagegen. Ich bin nicht gegen Kritik an SPD, wahrhaftig nicht. Denn ich bin ähnlich wie Herr Butterwegge, bloß der ist schon draußen. Ich nicht, ich werde da auch nicht rausgehen. Aber ich leide sehr darunter, dass sie einen Fehler nach dem anderen macht, weil sie sich adaptiert, weil sie nicht genug Rückgrat hat in der Spitze. In den breiteren haben sie Rückgrat, aber in der Spitze nicht genug Rückgrat hat, offensiv die Alternative zu dem zu vertreten, was die Union zurzeit macht. Und ein Problem ist dabei, das haben wir auf dem letzten Parteitag auch schon gesagt, Lars Klingbeil und Bärbel Baas gelingt es nicht, und das war vorhersehbar, die beiden Rollen des Vorsitzenden und des Ministers an sich oder der Ministerin und der Vorsitzende zu verbinden. Sie sprechen immerfort als Regierungsmitglieder und überhaupt nicht als Parteivorsitzende. Das ist auch schwer. Ja. Das ist sehr wahr. Das ist schwer, aber dann muss man sich helfen lassen, damit diese Balance einigermaßen stattfindet. Die findet aber nicht statt. Und daher kommt dann auch immer im Wording die Nähe zur Union, die, wenn Lars Klingbeil in der Bertelsmann Stiftung damit anfängt, die Deutschen arbeiten nicht genug. Das ist genau der Slogan, den er 4 Tage vorher kritisiert hatte bei Merz. Da stimmt doch was nicht.
Das könnten wir noch vertiefen, tun wir aber nicht, weil wir gleich am Ende dieses SWR-Kulturforums sind. Und ich hätte doch ganz gerne von Ihnen drei nochmal so einen Ausblick. Was kann denn linke Parteien, wir haben jetzt viel über die SPD, wir hätten auch über die Linke und über die Grünen sprechen können. Jetzt sind wir bei der SPD. Was kann diese SPD, die ehemalige Arbeiterpartei, die nach dem Godesberger Programm zur Volkspartei wurde und nun ganz, ganz schlechte Werte hat bei den Wahlen, was kann sie tun, um wieder die kleinen Leute, ich sage es apostrophisch, wieder zu erreichen? Da fange ich doch mal an bei Herrn Butterwegge.
Die Linke diskutiert gerade über Klassenorientierung. Also sie will weg von dieser Identitätspolitik ein Stück weit und will sich stärker auch in die Arbeiterschaft hinein orientieren und an deren Interessen ausrichten. Das müsste meiner Meinung nach auch bei der SPD erfolgen, eine solche Orientierung. Was mir aber noch zum Schluss am Herzen liegt, ist, wir haben über die Arbeiter und Arbeiterinnen ja weniger gesprochen als jetzt über die SPD, als die Partei, die traditionell diese Arbeiterinnen und Arbeiter vertritt. Aber was doch mit dieser Aussage, die wählen jetzt rechts die Arbeiter, passiert ist, nachdem zuerst die Ostdeutschen für den Rechtsextremismus verantwortlich gemacht worden sind und für die Erfolge der AfD, dann die jungen Männer, die verantwortlich gemacht worden sind, werden jetzt die Arbeiter dafür verantwortlich gemacht und eben nicht diejenigen, die eigentlich in der Mitte der Gesellschaft die Orientierung vorgeben oder zumindest vorgeben müssten. Und auch diejenigen, die Verantwortung tragen und die in der Regierungsverantwortung sind, die anzuschauen und natürlich auch, ob nicht solche Milliardäre wie Theo Müller eher dafür sorgen, dass die AfD einen Höhenflug erlebt, als dass das die Arbeiter tun. Das, finde ich, wäre notwendig, auch um den Diskurs wieder so ein bisschen zu versachlichen.
Mhm. Frau Weidenfeld, braucht die SPD sowas wie eine neue Agenda 2030 im Schröderschen Sinne oder sollte sie da abbiegen, was Herr Butterwegge gerade empfohlen hat?
Ich glaube nicht, dass Herr Butterwegge tatsächlich recht hat mit seinen Empfehlungen. Meine Empfehlung, oder ich muss der SPD keine Empfehlungen geben, aber ich glaube, dass die SPD einen Kompass braucht, ein Programm braucht tatsächlich für 2030 und mir wäre ehrlich gesagt lieber noch 2035, um dann eben auch für sich selber klar zu machen, wer sind wir, was sind wir für eine Partei, möchten wir Wirtschaftswachstum, möchten wir, dass sich Wählerinnen und Wähler, die arbeiten, die kleine und mittlere Einkommen haben, dass sie sich bei uns wohlfühlen. Und was müssen wir dafür tun? Welches Programm brauchen wir für die? Welche Steuern sollen die bezahlen und welche vielleicht nicht mehr? Welche Sozialabgaben sind verkraftbar und welche vielleicht nicht? Und vor allem auch, welche Kandidaten müssen wir aufstellen, damit Menschen, die im Moment jedenfalls am demokratischen System zweifeln, das Gefühl haben, es ist vielleicht nicht ideal, aber es ist doch immer noch das Beste, was sich uns bietet und was wir haben. Das wäre, glaube ich, der richtige Weg. Und dazu braucht die SPD in der Tat einen Plan und eben nicht so diesen Augenblicksopportunismus, der sie mal hier und mal dahin treibt und der sie am Ende in der Wahrnehmung, und das ist keine Kampagne, Herr Butterwegge, das ist auch kein Gerücht, sondern die sie am Ende in der Wahrnehmung zu einer Partei macht, die sich nicht um diejenigen mehr kümmert, die wirklich Arbeiter und Arbeiterinnen sind und die arbeiten, sondern um die, die es eben nicht tun. Und damit muss die SPD sich auseinandersetzen. Immer nur zu sagen, das sind aber wirklich Gemeinheiten, die uns hier nachgesagt werden, das macht es nicht besser, das löst auch das Problem nicht.
Frau Schwan, was muss Ihre Partei tun, damit die deutschen Arbeiter nicht mehrheitlich AfD wählen, sondern wieder SPD?
Also die von Frau Weidenfeld genannten Fragen sind Alltagsfragen in der SPD. Da muss sie nicht plötzlich drauf kommen. Die Antworten sind sehr viel schwieriger. Und sie muss vor allen Dingen offensiver und mit Schmackes sozusagen ihre Vorstellung von einer besseren Politik nach außen tragen und das auch in den Zwischenschritten. Also nicht hier, jetzt und dann Vision und dazwischen ist Kahlschlag, sondern sie muss das Schritt für Schritt tun. Da bin ich der Meinung, das heißt aber auch nicht, dass sie einfach um nur Wachstum, für Wachstum plädieren kann. Das ist ein typisches Beispiel. Wenn sie nur für Wachstum plädiert, dann kann sie den ganzen Kram mit Ressourcen und Klima und so weiter vergessen. Das kann sich die Union offenbar leisten, mit Ausnahme derer, die auch in der Union am Klima interessiert sind. Das kann sich die SPD nicht leisten. Und allein die Wachstumsdebatte ist so viel differenzierter in der SPD, als das jetzt hier dargestellt wurde. Das ist kein Weg. Wir müssen offensiv nach außen argumentativ, nochmal argumentativ sagen, warum wir was machen und warum das besser ist als das, was die anderen vorschlagen.
Wer hört die Signale? Die Arbeiter und ihre Parteien. Das war das SWR Kulturforum mit Professor Dr. Christoph Butterwege, Politikwissenschaftler von der Universität Köln, mit Professor Dr. Gesine Schwan. Sie ist ebenfalls Politikwissenschaftlerin und Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission und mit der Wirtschaftsjournalistin Dr. Ursula Weidenfeld. Mein Name ist Klaus Heinrich.